Startklar für Hydrohelden, der Hydraulik-Podcast mit Lars Benk und Andreas Klöß.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Hydrohelden-Podcast-Folge. Wir sind mittlerweile bei Folge 19 angelangt. Bei mir ist wie immer im Podcast der Lars Benk. Hallo Lars.
Hallöchen.
Ja, und wir haben heute wieder zwei spannende Gäste eingeladen, und zwar den Robert Baumann und den Alfred Kindl von der Firma Markleid. Hallo zusammen.
Hallo, grüße euch.
Hallo.
Vielleicht stellt ihr euch einfach mal kurz vor. Wir fangen mit dem Alfred einfach mal an.
Also mein Name ist Alfred Kindl. Ich bin verheiratet, bin knapp 60 Jahre alt jetzt. In einer Woche feiere ich meinen Geburtstag. Und meine Hobbys sind Familie natürlich. Klar, lasse ich hochleben, gut essen, bisschen Sport. Meine Frau sagt zu wenig, aber ja.
Ja, mein Name ist Robert Baumann. Ich bin 38 Jahre alt oder jung, wie man sehen möchte. Auch verheiratet, zwei wundervolle Kinder, was auch größten Teil meiner Freizeit Aktivitäten bestimmt, logischerweise. Also ich bin unheimlich viel Zeit mit meiner Familie, ist mir auch ganz wichtig. Ansonsten bin ich auch der Kulinarik nicht ganz abgeneigt, ähnlich wie der Alfred, wie man auch so mal am Körperumfang langsam sieht im Alter.
An meinem oder an deinem?
Genau.
Die Frage ist jetzt, Robert, was sagt deine Frau?
Ja, die sagt das auch mit zu wenig Sport, klar. Und
das ist gut.
Ja, ansonsten sehr technikbegeistert. Motorsport ist immer ein großes Thema in meinem Leben, auch in meiner Freizeit. Versuche regelmäßig Kart zu fahren. Werf dann ab und zu so ein paar komische Stahlpfeile auf so eine runde Zielscheibe und betrachte das manchmal als Sport. Und also das, was ich in meiner Freizeit gerne tue. Und klar, neben natürlich einem tollen Job, den ich seit 1.4. jetzt habe, bei der Firma Marco Hydraulik. Ja. Ist das, wie es gerade so in meinem Leben umhergeht, ja.
Sehr schön, Robert. Robert, erzähl uns doch gleich mal was zur Firma Mark Hydraulik und deinem neuen Aufgabengebiet.
Genau, also Firma Mark Hydraulik, 2008 gegründet, ist eine Tochterfirma von der Mark Metallwarenfabrik. Die Mark Metallwarenfabrik hat 550 Mitarbeiter, ist spezialisiert auf Tiefziehteile für die Automotive-Industrie. Und die Firma Mark Hydraulik wurde quasi als, kleiner Satellit irgendwann mal gegründet mit einer Idee. Und die Idee war eben, einen absolut leichten und Leichtbauzylinder zu entwickeln und zu bauen. Und über die Jahre wurde da fleißig entwickelt, getestet, auch produziert, erste Kunden aufgerissen. Und meine Aufgabe ist jetzt eben seit 1.4. diesen Jahres als Vertriebsleiter fürs Unternehmen zum einen mal da eine Vertriebsstrategie zu entwickeln und das Unternehmen jetzt wirklich nochmal in die Breite aufzuskalieren. Das ist, was ich jetzt tue. Habe ja einen starken hydraulischen Hintergrund über meine vorherigen Positionen. Und freue mich jetzt an Bord zu sein und eben diese Aufgabe da entsprechend umzusetzen, ja, mit dem Team.
Sehr schön. Da muss ich natürlich nochmal rückblickend betrachten. Ihr wart ja mit euren Carbonzylindern auf der Bauma. Wie ist denn da euer Feedback? Alfred, vielleicht du mal?
Ja, das Feedback war, das wir geben können, war für sich sehr positiv. Wir sind eigentlich überrascht gewesen über den Zulauf von unseren Ständen. Wir waren in Hannover und in München bei der Bauma. Und wir haben uns teilweise kaum mehr retten können vor Besuchern, was uns auch sehr gefreut hat, vor allem, weil wir unser Produkt, das ja schon seit einigen Jahren am Markt ist, aber noch nicht weit verbreitet ist, dass wir das vorstellen durften. Und wir haben sehr, sehr, sehr viele Rückläufe gehabt. Das ist der Robert. Hat das eh vorhin schon einmal ganz kurz gesagt. Also wir sind ungefähr 200 Leads. Und von den 200 Leads bleiben ungefähr 70 über, die wirklich interessant sind. Mhm. Und das ist gar nicht so wenig. Da hat der Robert jetzt in den nächsten ein, zwei Tagen genug Arbeit. Ja, für die ersten Aufträge, die er da holt.
Genau,
ja. Das nenne ich doch mal ein gelungener Start, Robert, oder?
Absolut, absolut, ja. Und wie gesagt, auch so den ersten Arbeitstag auf einer führenden Messe zu haben, war schon spannend, ja, war eine Herausforderung, aber die beste Einarbeitung eigentlich, die man sich vorstellen kann. Ja, zum einen hat man das Team sofort kennengelernt, hat unheimlich viel Zeit miteinander verbracht, hat sich kennengelernt, weiß, wie die Kollegen ticken und natürlich hat auch Produkte, Kunden, alles sofort an einem Ort in einer Woche. Und ja, war schon cool, hat mega, also wirklich mega Spaß gemacht und ich freue mich jetzt schon auf die Akademie, wirklich.
Ja, schön, prima, das hört sich doch gut an.
Es war auch für uns ganz wichtig, dass wir den Robert dort kennenlernen durften. Die Zeit war auch sehr wichtig. Man musste zusammen sein im Endeffekt und dann sieht man ja sofort, ob es funktioniert. Und es ist immer ein gewisses Risiko für beide Seiten, wenn jemand an Bord kommt. Und wir sind eigentlich sehr, sehr glücklich, dass Robert jetzt bei uns an Bord ist. Er hat eine enorme Erfahrung am Markt und die werden wir nutzen. Und wir werden ihn entsprechend unterstützen, dass wir auch unser Produkt entsprechend nach vorne bringen, dass wir noch mehr Kunden begeistern können.
Sehr schön, sehr schön. Hört sich gut an. Wenn du gerade das Stichwort gibst, Produkt, was unterscheidet denn einen Carbon-Hybrid-Zylinder von einem klassischen Stahlzylinder, sowohl technisch als auch funktionell? Was könnt ihr dazu sagen?
Also generell ist dazu zu sagen, dass von der Funktion her der Carbon-Hybrid-Zylinder 1:1 identisch mit dem Stahlzylinder ist. Das heißt, funktionell gibt es da keinerlei Unterschiede. Wo es eine massive Differenzierung gibt, ist natürlich vom Produktionsprozess, vom Herstellungsprozess und dann eben auch von der Resultierenden daraus, nämlich dem absoluten Gewicht von dem Carbon-Hybrid-Zylinder. Also wir sind in der Lage, abhängig von der bestehenden Stahlzylinderkonstruktion da bis zu 70% Gewichtsreduktion herauszuholen. Selbst gegen, gewichtsoptimierte Aluminiumzylinder sind wir immer noch in der Lage, zwischen 20% und 25% Gewichtsreduktion herauszuholen. Und wie machen wir das? Zum einen, wie ich schon erwähnt habe, hängt es mit dem Produktionsprozess zusammen. Das heißt, wir verfolgen dann absolutes Leichtbaukonzept von Anfang bis Ende. Das heißt, bei uns sind keinerlei Schraubverbindungen, keine Klebeverbindungen, keine Schweißverbindungen im Zylinder verbaut, sondern das Carbon ist wirklich das tragende Element und stellt auch erstmal den Formschluss von allen Bauteilen her. Und die Kunst ist dann eben, so wenig wie möglich Carbon aufzutragen, aber so viel wie nötig, um die entsprechende Druckfestigkeit herzustellen. Wir entwickeln diese Zylinder ja komplett kundenspezifisch und auch applikationsbezogen. Und von daher ist da schon eine extreme Differenzierung da gegenüber dem Stahlzylinder. Nichtsdestotrotz, ein Zylinder fährt ein und aus. Ja, das ist so.
Immer noch. Okay, aber das muss man sich ja mal ganz kurz nochmal im Detail auf der Zunge zergehen lassen. Keine funktionellen Einschränkungen, gleiche Baugröße mit bis zu 70% Gewichtsersparnis.
Ja. Also wenn das kein Unique Selling Point ist, dann weiß ich auch nicht.
Würde ich auch sagen, dass ihr keine 2000 Leads hattet mit 700 Aufträgen. Spaß beiseite.
Du hast ja auch mal Vertriebsleiter, Lars, ich weiß schon.
Ja, ich weiß. Man muss immer ein bisschen rauskitzeln.
Ja, nee, Quatsch. Die waren alle im Außengelände.
Genau. 2000. jetzt stelle ich mir das gar nicht so einfach vor. Ich meine, das hört sich jetzt easy an. Ne? Ja, funktioniert genau gleich wie normaler Stahlzylinder, 70% Gewichtsersparnis, nur haben wir mal kurz gemacht und funktioniert. Was für Herausforderungen sind denn da ans Tageslicht getreten bei der Entwicklung dieser Zylinder?
Naja, grundsätzlich muss man sich das vorstellen, wir haben ja von Null auf begonnen. Wir konnten ja nicht irgendwo hingehen und sagen, jetzt schauen wir das mal zu, wie das andere machen, welche Materialkombinationen kommen zum Einsatz etc. Also wir wussten ja gar nichts. Wir sind ganz einfach hergegangen und mussten einmal checken, welches Material ist verfügbar, welches macht absolut Sinn, dass man es verbaut. Und wir sind dann übergegangen, dass wir die Materialkombinationen aus Aluminium hergenommen haben. Also die festen Teile, die Anschlussteile sind hochfestes Aluminium. Da haben wir uns die Wahl auch nicht ganz so leicht gemacht. Und mit dem Wissen aus unserem Mutterunternehmen sind sie hergegangen und haben das Aluminium auch entsprechend ausgewählt für diese Anwendungen. Jetzt im Nachhinein ist es klar und einfach. Damals war es nicht so. Wir hatten das Glück, dass wir einen Kollegen hatten, der aus der Formel 1 Zulieferbranche gekommen ist und der uns ganz genau an der Hand genommen hat und geführt hat und gesagt hat, okay, du setzt auf dieses und jenes Material, das wir dann zum Einsatz gebracht haben. Die ganze Geschichte war dann aber eine Kombination aus verschiedensten Materialien, von Aluminium über Carbon, über Stahl, beispielsweise den Kolbenrohren oder Kolbenstangen. Also dass das alles zusammenspielt und dass man da alle möglichen Fehler, die man natürlich machen kann, ausgleicht, das war uns an und für sich von Haus aus sehr, sehr wichtig. Und wichtig war natürlich auch, wie wir die ganzen Teile zusammenbauen können, das halbwegs kostengünstig auch zusammenbauen können. Mhm. Man muss dazu sagen, dass wir von Haus aus, wir als Markt, wir sind es gewohnt, Unmengen an Teilen zu hantieren. Das bedeutet, Marc selber produziert im Jahr 3 Milliarden Teile.
3 Milliarden?
3 Milliarden Teile, Tiefziehteile.
Hopsa.
Mit null Fehler. Mhm. Unsere Kunden sind das Who is Who am Markt, in der Automobilbranche und auch in der Automobilzulieferbranche, also von Bosch angefangen etc. Also null Fehler. Und wir sind halt wirklich Cent getrieben. Das heißt, jeder Cent wird bei uns angeschaut. Und das war natürlich auch ein Teil von unseren Zylindern. Also einen Zylinder leicht zu bauen, das schafft man mal schnell. Okay, aber einen Zylinder leicht zu bauen und mit den Kosten auch auszuhalten, das war eigentlich die Herausforderung bei der ganzen Geschichte. Das heißt, wir können ja einen Zylinder mit Faktor 10, 12 leichter bauen, das schafft jeder. Das schafft er sofort. Aber ein Zylinder, so in unserem Preissegment, den wir hier anstreben zu bauen, das ist schon eine absolute Challenge gewesen.
Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Wie ist denn das mit der Kombination? Wenn du jetzt gerade sagst, Aluminium, Stahl, Carbon, gibt es da irgendwelche, sagen wir, Performance-Einschränkungen oder vielleicht in Verbindung mit Umgebungseinflüssen, Temperatur, Feuchtigkeit oder irgendwie was?
Ja, natürlich. Man muss ein enorm großes Thema ist Kontaktkorrosion. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, auf den man Bezug nehmen muss und auch achten muss. Man muss über die Bewegungen der Materialien in den verschiedensten Temperatureinsätzen drüber nachdenken, was passiert da. Das war natürlich sehr, sehr stark berechnungstechnisch ein Thema, aber dann natürlich auch ein Thema von Tests. Das heißt, wir sind am Anfang hergegangen und haben die Zylinder gebaut und haben die bei uns in der Gegend hier, wir sind im Spital in Büren, mitten in den Alpen zu Hause. Normalerweise hat es immer sehr, sehr, sehr viel Schnee gegeben, außer in dem letzten Jahr. Wir haben da ja ganz einfach einen Schneepflug damit bestückt und haben gesagt, okay, jetzt fahrst du mit unseren Zylindern. Wir haben einen Bagger von einem Bauunternehmen bestückt mit unseren Zylindern und gesagt, jetzt arbeitest du mit unseren Zylindern. Und da haben wir dann extreme Rückläufe dann gehabt, wie das Ganze funktioniert und ob wir da und dort nachbessern müssen. Lustigerweise, weil der Schneepflug ist ja so ein Riesenthema bei uns, weil wir den Zylinder verbaut haben, ohne ihn getestet zu haben, weil es war Februar, der Winter war fast vorbei und gesagt, heuer wollen wir noch was sehen. Jetzt haben wir den ungeprüft auf diesen Schneepflug raufgebaut damals und haben wir den dann gleich fahren lassen. Parallel dazu haben wir mehrere Varianten dann oder Zylinder auf dem Prüfstand, auf den eigenen Prüfstand, den wir uns gebaut haben, haben wir dann aufgespannt und sind dann den Zylinder gefahren. Und der Zylinder war, ich sage mal, in einer Tagesfrist war der kaputt am Prüfstand. Und da haben wir uns gedacht, naja, das wird nicht mehr so lange halten. Und das war, glaube ich, 2012. Und jetzt sind wir 2025 und er fährt Winter für Winter für Winter für Winter in einer Kombination, wo wir eigentlich denken, das würden wir heute nie verkaufen. Nicht einmal.
Nein. Über 10 Jahre jetzt.
Nein, über 10 Jahre. Also 13 ja, Jahre fährt das Ding. Okay. Und das hält nach wie vor und entspricht absolut nicht unserem Standard. Das muss man auch dazu sagen, dass das Ding noch, so wie wir das damals gebaut haben, bauen wir es jetzt komplett anders, haben viel höhere Zeiten noch erreicht, natürlich am Prüfstand. Also wir haben ja, wenn wir anfangen, wir haben mit 15, 20 Zyklen begonnen, dann haben wir 30 gehabt, okay, dann ist das Ding immer gebrochen. Und irgendwann einmal sind wir bei einem Zylinder bei 5,5 Millionen Zyklen angelangt.
Ja, Wahnsinn.
Also das ist schon eine Dimension, wo man sagt, okay, da haben wir schon mit den verschiedensten Kombinationen an Materialien einiges bewirkt.
Mhm. Mhm. Finde ich tatsächlich wahnsinnig spannend. Vor allem, sag mal, der Robert kann das bestätigen. Wir hatten eine gemeinsame vorherige Zeit. Und da ist tatsächlich das Thema Schneepflug, ist meines Wissens nach wie vor einer der anspruchsvollsten hydraulischen Applikationen, die es da draußen so im Feld gibt. Ne? Das ganze Salz und Feuchtigkeit und Kalt und so, das tut den Materialien nicht gut. Von dem habe ich gerade so reagiert. Ne? Wenn das Ding seit über 10 Jahren im Einsatz ist und funktioniert, das ist ja gigantisch, ne? Du hast gesagt, Prüfstand, wenn ich das jetzt höre, wie stellt ihr sicher, dass ihr den Anforderungen der Kunden gerecht werdet? Ich meine, es gibt ja von kleinsten Anforderungen bis zu den größten Anforderungen gibt es ja, ich denke mal, schon einen relativ großen Bereich. Lasst ihr da die Prüfprozesse von dem großen Unternehmen mit einfließen oder wie macht ihr das?
Ja, grundsätzlich ist es so, dass wir ganz einfach hergehen, und einmal die Applikation des Kunden einmal betrachten im Endeffekt. Okay, das ist immer ganz wichtig zu schauen, wie machen wir das. Wir haben das, wenn man das vielleicht an einem Fallbeispiel hier erzählen kann, wir beliefern ja Alco für die Nivelliersysteme mit unseren Zylindern. Und da ist es so gewesen, dass Alco natürlich gewisse Wünsche gehabt haben. Erstens haben wir, wie lang soll der Zylinder halten, welche Performance soll der Zylinder bieten, etc. Ja, mit Querlastfällen etc. und. Und dann sind auch die Vorgaben gewesen, wie wir diesen Zylinder auch zu prüfen haben im Endeffekt. Und das war ein vielstufiges Programm, wo wir ganz einfach hergegangen sind, den Zylinder auf unserem Prüfstand geprüft haben, in normalen Laufwegen, dann unter Querlast, massiven Querlast mit 200 Kilogramm, vorne angehängt an der Stange. Das war, da war man eigentlich wirklich selbst überrascht, weil du hast ja diese Querlastfälle, hast du ja im normalen Leben bei Hydraulikzylindern nicht. Aber da ist der Kunde dann gekommen und gesagt, okay, die Hälfte der ganzen Lebensdauer müssen vorne 200 Kilo dranhängen, okay? Und das Ding muss performen. Und das war dann, da haben wir gesagt, okay, ob wir das schaffen, das war dann wirklich so ein Thema, wo ich dachte, okay, lassen wir uns mal überraschen. Das Ding hat wunderbar gehalten und hat dann alle Prüfungen und alle Tests bestanden. Ob das jetzt bei uns am Prüfstand war, wir haben ja extra für unsere Entwicklung einen Prüfstand uns selber gebaut. Wir haben einen eigenen Maschinenbau bei uns im Gesamtwerk, in der Gruppe, und der hat dann, glaube ich, über eine halbe Million Euro damals kostet, in 2011. Also das muss man auch dazu sagen, mit dem haben wir das Ganze getestet, und dann ist das noch weitergegangen Richtung Alco, die dann diese Salzsprüh-Nebeltests gemacht haben, die dann verschiedenste Tests mit Vibrationstests gemacht haben und so weiter und so weiter. Und dann Tests natürlich auch im realen Einsatz. Und erst dann, nach vielen Jahren, wurde der Zylinder erst freigegeben. Also das war schon eine ziemliche Herausforderung, auch von der Prüfungsseite an unseren Zylinder. Und wir haben natürlich viel gelernt, das muss man auch dazu sagen.
Mhm. Schön, ja, ich glaub,
das war für das Unternehmen wirklich ein ganz, ganz wichtiges Projekt, auch das Unternehmen jetzt auch nochmal dahin zu bringen, wo es jetzt steht, ja, auch von den Prozessen und von den Arbeitsweisen her. Und ja, muss man schon sagen. Wurde schon toll umgesetzt.
Ich meine, das eine ist natürlich die Kundenbedürfnisse oder die Kundenanforderungen zu kennen, zu verstehen. Aber das Ganze nachher in Serie sozusagen umzusetzen, da gehört natürlich einiges an Know-how und ein richtiger Berufsstand vor allem, gehört da natürlich mit dazu. Von dem her, das ist ja wirklich toll, dass er da diese Lernkurve gegangen seid und da jetzt abliefern könnt sozusagen. Jetzt frage ich mich natürlich, preislich kostet vermutlich so ein Carbon-Hybrid-Zylinder ein bisschen mehr wie ein normaler Zylinder. Wie reagieren da die Kunden drauf?
Ja gut, der Preis ist natürlich immer ein Diskussionspunkt, muss man auch sagen. Nichtsdestotrotz haben wir ja, wie eingangs erwähnt, ein massives Differenzierungsmerkmal gegenüber allen anderen Zylinderherstellern am Markt, das muss man mal festhalten. Und wir streben natürlich auch, sag mal, die Märkte an, wo wir auch wirklich so mit dieser dem Differenzierungsmerkmal auch dem Kunden einen massiven Wettbewerbsvorteil bieten können. Ja? Also wir wollen ja nicht einfach nur jetzt den Stahlzylinder gegen Carbonzylinder tauschen und sind glücklich damit, sondern was wir wollen, ist wirklich das Thema Leistbar bei den Kunden in die Köpfe reinbringen und auch die Entwickler dazu bringen, mal über den Tellerrand hinauszuschauen und zu merken, okay, wenn ich jetzt am Zylinder, sag jetzt mal 55% einspar, dann bin ich in der Lage, zum Beispiel meine gesamte Maschinenauslegung zu optimieren. Ich, wenn man jetzt in dem Bereich Arbeitsplattformen denkt oder LKW-Aufbaukräne, hat dann mehr Material für seinen Stahlbau möglicherweise zur Verfügung. Also einfach mal zwei Schritte weiterdenken und dann wird mir ganz schön zu dem Punkt kommen, dass der Mehrpreis, der natürlich da ist, aber der sich auch im Rahmen hält, also wir bezahlen schon unser Preisniveau nichtsdestotrotz als marktfähig, ja, dann gar nicht mehr so ins Gewicht fällt. Was natürlich auch ein Thema bei uns ist, wir sind natürlich zum einen auf der Kaufteilseite als auch auf der Produktionsseite uns stetig am Optimieren. Mit jedem neuen Kundenprojekt, das jetzt dazu kommt, auch mit den Stückzahlen, kommt man da einfach in eine andere Liga, auch bei den Lieferanten. Und wir werden zukünftig unsere Produktion auch in Slowenien haben für die Serienzylinder, die Prototypen, als auch die kleinen Serien, wenn wir weiterhin in Spital am Püren bauen, aber die großen Serien, die werden eben in unserem Werk in Slowenien gebaut und so stellen wir uns natürlich den Markt und so sind wir da aufgestellt.
Verstanden, ja klar, das ist natürlich ein Argument, ne? Das Gewicht muss man natürlich auf die Gesamtmaschine sehen und vielleicht da den daraus resultierenden Vorteil ableiten und dann spielt tatsächlich wahrscheinlich der Einzelpreis oder die einzelnen Mehrkosten am einzelnen Zylinder wahrscheinlich nicht mehr so die große Rolle.
Ja. Genau, ja, das ist der Ansatz.
Jetzt wart ihr ja auf der Bauma und auf der Hannover Messe. Könnt ihr so einen Überblick oder habt ihr schon so einen Überblick, welche Branchen das größte Interesse haben an diesen Carbonzylindern?
Also generell kann man sagen, alles, was in Achslasten limitiert ist, in allen Kränen, mobilen Kränen, LKW-Aufbaukränen, alles, was in die Höhe geht, Hubarbeitsbühnen, Fensterreinigungsgeräte, alles, was in der Hand gehalten wird, also sprich mobile Hydraulikapplikationen, wenn ich jetzt irgendwo jemanden aus dem Fahrzeug retten möchte, wenn ich gewaltsam eine Tür öffnen möchte zum Beispiel, da gibt es auch entsprechende Geräte. Aber auch so mal in der Landtechnik, mit klarem Fokus auf die Agritechnica, da haben wir auch ganz, ganz viele Projekte jetzt am Laufen, wo das Thema Bodendruck, Gesamteffizienz, Vereinfachung von Regelkreisen ein Thema ist. Also das, das Feld ist extrem breit. Thema Luftfahrt sind wir auch am untersuchen. Dann natürlich auch über dann Systemintegratoren zu arbeiten. Also es ist ein sehr, 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 sehr breites und interessantes Feld, was wir jetzt in den nächsten Jahren zu bearbeiten haben, ja.
Ja, spannend. Also ich denke, da habt ihr noch einiges vorher, weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass es da einige Branchen gibt, die noch gar nicht das so auf dem Schirm haben, wo aber mit Sicherheit ein Riesenpotenzial ist.
Ja.
Jetzt habt ihr ja gesagt, oder ist ja ganz klar, dass das Thema Gewichtsersparnis ist einer der USPs und der größte Vorteil. Gibt es noch weitere signifikante Vorteile, die da vorhanden sind gegenüber traditionellen Zylinderlösungen?
Ja, Korrosion ist natürlich auch ein Thema. Also wir haben jetzt gerade einen Test mit einem Düngehersteller abgeführt und gemacht im Endeffekt. Das war eigentlich recht interessant, weil wir ganz einfach unsere Zylinder in so eine Düngerkombinationsmischung einlegen durften und dann haben wir geschaut, in verschiedensten Varianten haben wir den gebaut im Endeffekt und dann haben wir die auch testen lassen. Und das war dann schon interessant, auch für uns interessant, weil ja so eine Chemieanwendung als Ganzes hatten wir noch nicht und wie gut unsere Zylinder da eigentlich performt haben. Also der Kunde war ausgesprochen zufrieden. Also diese Hürde haben wir auf jeden Fall ganz einfach geschafft und hatten eigentlich das Glück, dass wir gar nicht so weit von unserem Serien Charakter weggekommen sind im Endeffekt. Der Unterschied war nur, dass wir, glaube ich, zwei oder dreimal die Lackschicht erhöht haben. Also wir sind statt einmal, gehen wir dreimal drüber. Aber alles andere hat dann das Grundmaterial und die Verarbeitung mit, wie wir das machen als Ganzes, hat schon gereicht dafür. Mhm. Also da waren wir an und für sich sehr zufrieden. Carbon rostet ja als Ganzes nicht, aber natürlich muss man auch entsprechend bei Aluminium drauf aufpassen. Und da haben wir ausgesprochen gut performt. Und das bringt natürlich auch einen extremen Vorteil und macht uns auch relativ stark in verschiedenste Kundenrichtungen, weil gerade Spritzenanwendungen im Agrarbereich sind ja sehr stark abhängig von Chemie. Manchmal wissen die Hersteller von solchen Spritzen gar nicht, welche Chemie setzt der Kunde dann am Ende des Tages ein. Also die sind da schon sehr gefordert. Und dann ist eine Möglichkeit, mit uns das zu realisieren, schon sehr, sehr gut für den Kunden, weil wir ganz einfach ein breites Feld halt abbieten. Teil der Rostet mal, das ist so.
Spannend, auf jeden Fall. Kann ich mir gut vorstellen. Jetzt habt ihr ja vorhin schon gesagt, LKW-Aufbauten zum Beispiel profitieren von leichteren Zylindern. Wie ist es da im Baumaschinen-, Landmaschinenbereich? Wie kann da eine Maschine davon profitieren, wenn da leichtere Hydraulikzylinder eingebaut werden? Mhm.
Gut, das muss man ja sagen, das ist ja ein großer Trend auch in den letzten Jahren, die Vollelektrifizierung von den mobilen Arbeitsmaschinen ist. Das hat man ja auch, wenn man die Baumärkte besucht hat, auch gesehen, was sich ja allein schon zur letzten Baumärkte, zu diesjährigen Baumarkt getan hat. Und wir denken da einfach, den Schritt weiter. Warum muss ich denn so unfassbar viel Energie erstmal aufbringen, wenn ich jetzt zum Beispiel den Mobilbagger nehme, um meine Schaufel und meine ganze Maschine erstmal da zu platzieren, wo ich eigentlich arbeiten möchte. Ja, und jetzt ist es da kein Vorteil, den Baggerarm entsprechend so leicht zu bauen, dass ich einfach so meine Gesamteffizienz in der Maschine entsprechend erhöhe und meine Akkulaufzeiten auch entsprechend verlängere. Das gleiche Thema ist dann im Landmaschinenbereich, Thema Bodendruck natürlich, vorhin schon drauf gekommen, dass man da auch die Gesamtperformance verbessert und eben auch das Thema Korrosionsfestigkeit, was da eben auch massiv mit einspielt, ja.
Spannend, auf jeden Fall. Eine Frage zur Wartungsfreundlichkeit von den Carbonzylindern. Jetzt kann es ja mal passieren, dass so ein Zylinder undicht wird, ne? Auch wenn er noch so korrosionsgeschützt ist und noch so gut performt. Wie ist es da mit der Wartungsfreundlichkeit? Gibt es da schon irgendwelche Rückmeldungen von Kundenseite?
Naja, da haben wir, auch hier gehen wir komplett neue Wege. Also grundsätzlich ist es ja so, wir bauen Zylinder in zwei grundsätzlichen Varianten. Einmal wartungsfähig, also dass man sie warten kann im Endeffekt, dass man einen Dichtungstausch vornehmen kann etc., aber auch wartungsfrei. Was bedeutet, wir bauen den Zylinder so, wie es der Kunde wünscht, aber der Zylinder ist nicht mehr zerlegbar. Mhm. Wenn ich einen Zylinder in der Größenordnung von 200 Euro, 150, 200 Euro, 250 Euro habe, dann muss man sich wirklich die Frage stellen, ob es Sinn macht, dass ich so einen Zylinder hernehme, den Zylinder abbaue, den Zylinder zerlege, ein Dichtungspaket mir kaufe, den liefern lasse etc. Also wenn ich das alles zusammenzähle, dann nehme ich einen neuen Zylinder, stecke den da drauf und bin in wenigen Minuten wieder betriebsbereit und einsatzbereit. Und diesen Weg sind wir sehr stark gegangen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich sage mal, gute 70% aller unserer Anwendungen sind wartungsfrei.
Okay.
Also Kunden kaufen wartungsfreie Zylinder, wo die wunderbar performen. Wir sind da den Weg gegangen, dass wir bei der Dichtungstechnik ganz einfach überhaupt nicht sparen. Also es kommen bei uns keine Low-Cost-Dichtungen zum Einsatz. Das kostet uns zwar dort und da einen Euro mehr, aber die Performance ist auch entsprechend gut.
Ja.
Und im Regelfall werden ja die Zylinder durch die Dichtungstechnik kaputt im Endeffekt. Ne?
Ja.
Das ist.
Alfred, wenn du gerade sagst, im Prinzip zu Zylindern, die nicht mehr zu warten sind, fällt mir spontan ein, gibt es irgendwelche Auflagen, so einen Zylinder nachher zu entsorgen? Wegen der Materialvarianz? Gibt es da irgendwas?
Es kommen natürlich Kunden zu uns, die natürlich das Thema auch ansprechen. Das ist überhaupt kein Thema. Wir nehmen all diese Zylinder gerne zurück. Das ist bares Geld. Mhm. Man kann am Ende des Tages das Carbon von allen Bauteilen lösen. Entweder mechanisch, gibt auch einige Varianten, die immer mehr hervorkommen. Aber selbst wenn man es nur mechanisch löst, ist das relativ einfach und greift dann auf das Aluminium wieder zurück und auf das Carbon zurück. Und das Carbon kann man dann entsprechend wieder weiterverwenden. Es gibt da genug Einsatzfälle. Aber auch setzen wir auf die Zukunft. Wir dürfen da sicher mit Naschi, mit allen Windkraftanlagen herstellen, die in irgendeiner Form ja jetzt auch diese Rotorblätter wieder rückführen müssen. Da gibt es wirklich ganz tolle Erfindungen und ganz tolle Entwicklungen in diesem Bereich. Also da spielt die Zukunft absolut in unsere Karten. Und die Lösung haben wir parat. Also das ist für uns überhaupt kein Thema. Entsorgung ist.
Super spannend. Ich meine, wir reden alle über Nachhaltigkeit und über Effizienz und Gewichteinsparung und sowas. Von dem her ist mir das gerade eingefallen. Wie sieht es denn aus mit der Entsorgung? Weil ich kann mir vorstellen, dass es da national und international die verschiedensten, sag ich mal, Anforderungen gibt an so ein Produkt. Aber wenn ihr da schon was in der Tasche habt, umso besser. Sehr spannend.
Ja, natürlich. Der Punkt kommt in fast jedem Kundengespräch, ja, muss man sagen. Von daher,
die Auflagen sind ja auch immens.
Da bin ich aber froh. Da bin ich aber froh, nicht, dass ich jetzt in Wespennest reingestochen habe. Na, oh, jetzt fliegt der auch noch danach.
Nee. Alles durchdacht. Du musst ja alle Wege zumindest einmal gehen, damit du den Markt auch entsprechend nachhaltig bedienen kannst.
Was habt ihr denn für die Zukunft jetzt noch vor im Bereich der Carbonzylinderentwicklung? Was ist denn da noch Spannendes zu erwarten in den nächsten Jahren von euch?
Ja, also neben der Unternehmensskalierung, die wir jetzt vornehmen, sprich Umsatzwachstum in den nächsten Jahren, haben wir natürlich auch wirklich viele neue Produkte und Ideen in der Pipeline. Wir sind ja gerade mit dem bestehenden Konzessionsprinzip so bei 100 mm Kolbendurchmesser limitiert. Und da ist wirklich ultra innovative Zylinderform, gerade in der Entwicklung, auf die ich mich als Vertriebler sehr, sehr freue, wenn die mal fliegt, weil die zum einen richtig cool aussieht, zum anderen massivste Vorteile bringt, sowohl den Kunden als auch uns in den Prozessen. Und damit werden wir dann in der Lage sein, Zylinder auch über 100 mm Kolbendurchmesser zu bauen und zu konstruieren, was natürlich auch nochmal komplett neue Märkte erschließt und neue Möglichkeiten eröffnet. Des Weiteren haben wir ja schon auf der Bauma unseren und auch auf der Hannover Messe schon unseren Kolbendruckspeicher gepitcht. Den hatten wir jetzt da als Mockup. Das sind wir auch so mal jetzt in der Entwicklung des Prototypen. Den wollen wir auf der Architechnica fertig haben und auch als Prototyp verfügbar haben für die Kunden. Natürlich sind die Kolbenspeicher da im Agrarbereich auch ein Riesenthema. Und jeder, der das Teil in der Hand gehabt hat, auf der Bauma und auch auf der Hannover Messe, ja, die waren begeistert, ja. Also wir holen da fast 20 Kilogramm Gewichtsersparnis raus bei einem 5-Liter-Speicher. Und es ist natürlich schon eine Ansage, ja. Und
Da muss ich kurz einhaken. Das finde ich persönlich, ich kann es nicht anders sagen, richtig geil. Ja? Hast du schon mal einen 32-Liter-Speicher versucht, von einer Palette runterzuheben?
Nee.
Also ich hatte letztes Jahr das Glück, dass ich für einen Kunden mehrere 32-Liter-Speicher liefern durfte von einem namhaften Hersteller.
Ja.
Und ich habe im ersten Step tatsächlich gar nicht so richtig drüber nachgedacht, was ich da mache. Ne? Mhm. Bis dann auf einmal ein paar Paletten da standen, wo jeweils nur zwei solcher Speicher draufgingen. Dann, als ich den dann gesehen habe, dachte ich, ach du liebe Güte, ne? Ich wollte die eigentlich umpacken, dass man das ein bisschen bündeln kann. Kann ich komplett vergessen. Ne? Also da brauche ich ja fast schon einen Kran oder zwei Mann, dass du das Ding bewegen kannst. Von dem her, auf das Thema bin ich richtig gespannt. Also gerade die ganze Speichertechnik, ne? Ich meine, klar, da ist richtig Druck dahinter. Das muss entsprechend Stahl und Wandung und etc. und Co. sein. Das finde ich vor allem auch für die Stationärhydraulik wahnsinnig spannend. Aber da gibt es ja viele stationäre Anlagen, wo mehrere solcher Speicher drin sind. Und die haben ja natürlich nachher richtig Bodenbelastungsthemen, ne?
Das zum einen, ja. Zum anderen muss man halt wirklich auch an die Produktionsprozesse denken, an die Kollegen und Mitarbeiter, die das montieren müssen, die das im Service dann austauschen müssen. Da hat man auch wieder ein komplett neues Spielfeld für die Produkte, ja.
Mhm. Und, aber das gilt nicht nur für die Speicher, es gilt auch bei den Zylindern.
Ja, ja. Also klar.
Die Zylinder müssen auch zum Fahrzeug gehoben werden, angehoben werden, gewechselt werden.
Ja.
Egal wo. Also das sind wir, wenn du dann 50% leichter bist, dabei.
Ja, super. Finde ich richtig super. Selbst die 6-Liter-Speicher, sag mal, die kriegt man schon gehandelt, das ist nicht schwer, aber wenn du mal eine Palette hast mit 20, 25 solchen Speichern, die du dann auf mehrere Einzellieferungen umpacken möchtest, also das merkst du dann schon. Also sag mal, klar, ne, schwer lupfen soll man ja nicht in dem Sinn, aber wenn es schnell gehen muss, dann machst du es halt. Von dem her, da ist jedes Kilo, wo du einsparst, tatsächlich auch im Sinne der Mitarbeiterzufriedenheit.
Ja.
Da kannst du dann auch anstatt 20 Speicher, kannst du dann mal 40 wuchten, Lars, ne?
Ja, oder halt 40 in der Palette lassen, ne? Weil das Gesamtgewicht dann einfach nicht überschritten wird. Also wie gesagt, das finde ich wahnsinnig spannend. Ne? Wenn du an Lademeter denkst, dann geht's Herz auf. Ja. Ich glaube, ich muss Vertriebspartner von euch werden.
Ich wollte gerade sagen, ich mache den Distributionsbeitrag fertig, Lars, es lag mir auf der Zunge.
Haben wir beide in die gleiche Richtung gedacht, ja? Zumal der Hersteller eh schon wieder eine Preiserhöhung angekündigt hat. Also müssen wir uns mal unterhalten, ne?
Genau.
Gibt es darüber hinaus, also Speicher habt ihr jetzt angesprochen, neue Zylinder, gibt es darüber hinaus noch Ideen, andere Produkte noch mit dieser Technologie zu entwickeln?
Ja, definitiv. Also wie gesagt, Speichertechnologie ist ein großes Thema. Da muss man natürlich auch, wenn man über den Kolbenspeicher spricht, darf man auch die Membranspeicher da nicht vergessen. Da gibt es auch interessante, auch schon Projektansätze aus dem Automotive-Bereich. Also da denken wir drüber nach. Dann das Thema Leichtbauaggregate, Kompaktaggregate und generell, ja, was kann man denn alles in der Maschinenperipherie einfach leichter bauen, ja? Weil wir einfach glauben, dass das die Zukunft ist. Jetzt vielleicht nicht unbedingt im riesengroßen Massenmarkt, aber wie gesagt, wir haben ja eingangs über Applikationen gesprochen, wo es wirklich sinnhaftig ist und wo die Carbon-Technologie im Zylinderbereich, aber auch im Speicherbereich entsprechende Vorteile bietet. Und ja, so gehen wir natürlich mit offenen Augen durch die Welt, mit offenen Augen über Messen, diskutieren auch mit Kunden wirklich in den ganz, ganz tiefen Bereichen. Und da wird es mit Sicherheit noch die ein oder andere Produktidee geben, die wir jetzt heute alle noch nicht im Kopf haben. Aber wir sind ja so agil und auch innovationsgetrieben, dass wir das dann einfach mal machen. Und ja.
Also so ein paar Ideen hätte ich da auf jeden Fall auch. Alfred, kommt gleich. Also da müssen wir uns im Nachgang vielleicht auch mal unterhalten, aber nicht in der Öffentlichkeit.
Sehr, sehr gerne, Andreas. Sehr, sehr gerne. Freuen wir uns drauf.
Also okay. Wir natürlich bei uns auch das Thema haben, ist natürlich das Zusammenspiel, das wir mit unserem Mutterunternehmen haben, Schwesterunternehmen, der Mark Metallwaren mit dem Tiefziehen. Wenn wir teilweise dort und da auch schon das gefahren haben, den inneren Liner tief zu ziehen im Endeffekt, okay? Oder bei Speichern, zum Beispiel, wenn man ja eine dichte Einheit braucht, dann im Endeffekt arbeiten wir immer mit Linern, dass wir den auch tief ziehen. Und da sind wir ja Profis in diesem Bereich und können dann hauchdünne Liner mit Wandstärken von 0,3 mm tief sind, die wir auch schon getestet haben bei 300 Bar. Mhm. Also das ist dann schon eine Dimension, die das Ganze dann wirklich schön und leicht macht.
Mhm. Total spannend. Und vielleicht noch zum Abschluss noch eine Frage zum Thema Zukunft. Wie seht ihr die Zukunft jetzt im Bereich des Leichtbaus in der Hydraulik, gerade in Bezug auf Energieeffizienz zum Beispiel?
Naja, grundsätzlich geht in der Zukunft nichts an Leichtbau vorbei. Also die Hydraulik ist ja nicht wirklich ein leichtes Betätigungsfeld aus der heutigen Sicht im Endeffekt. Alles, was man angreift, ist relativ fair. Ob das bei den Zylindern beginnt, wo wir das ja sehen, bei den Speichern, wir haben sie auch angesprochen im Endeffekt. Da bewegt sich viel in vielen Richtungen. Man sieht das nach und nach. Aber es ist halt nach wie vor so, dass bei den Zylindern man ja bis dato kaum nachgedacht hat, weil es ja keine Alternative dazu gab im Endeffekt. Ne? Ja. Und jetzt ist plötzlich jemand da, so wie Marc es ist im Endeffekt, wo wir sagen, okay, Leichtbau bedeutet 50% minus. Hm. Mindestens. Ja. Im Normalfall.
Ja.
Natürlich gibt es da Ausreißer, wo die Kunden schon ihre Arbeit geleistet haben mit ganz dünnen Zylindern und mit Bauelementen, die schon sehr, sehr gut performen. Aber dort machen wir auch noch mindestens 25-30% weniger. Also es geht, ich sage mal, gefühlt an uns kein Weg vorbei. Wir sehen eine rosige Zukunft mit Robert, der den Markt beackern wird, entsprechend gut. Und wir haben in der Technik noch so viele Ideen im Hinterkopf, sind auch jetzt bei der Entwicklung, der Robert hat ihn schon kurz angesprochen, schon gute 2 Schritte voraus. Das heißt, wir müssen ja irgendwann einmal, ja, werden wir ja eingeholt werden von irgendjemand oder wird sie jemand anderer auch versuchen.
Mit Sicherheit, ja.
Und dann sage ich, na dann komm mal.
Hervorragend. Das war eine Ansage.
Ja, super. Dann sind wir ja schon fast am Ende. Dann sage ich schon mal vielen Dank für das informative Gespräch an den Alfred und an den Robert. Und das letzte Wort hat auf jeden Fall der Lars.
Vielen Dank, Alfred. Vielen Dank, Robert. Vielen Dank auch, Andreas. Und auch vielen Dank an unsere Zuhörer, auch für das tolle Feedback, das wir teilweise auf der Bauma bekommen haben zu unserem Hydrohelden-Podcast. Wir werden weiter an interessanten Gästen arbeiten, mit interessanten Gästen arbeiten. Mir fallen tatsächlich zu dem Thema Hybrid-Carbon-Zylinder noch eine ganze Menge Fragen ein, aber ich werde es jetzt nicht in die Länge ziehen. Deshalb sage ich nochmal Danke in die Runde. Ich wünsche allen noch einen schönen Tag und bald gibt es den nächsten Podcast, eure Hydrohelden.
Jawohl, Dankeschön. Und noch eins habe ich vergessen, ganz zum Schluss noch. Natürlich verlinken wir die Webseite und die Kontaktdaten vom Alfred und vom Robert in unseren Shownotes. Danke. Ciao.
Dankeschön. Danke, ciao. Ciao.